Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute mit einer Reise in die USA. Ich bin Tina Witte. Wir starten im Westen in den Bundesstaaten Montana und Oregon, dann ziehen wir weiter in den Osten nach New York City und zum Schluss gibt es noch einen Abstecher nach Kalifornien. Nicht erst seit der Fernsehserie Yellowstone mit Kevin Costner erlebt der Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA einen ungeheuren Boom. Etliche Prominente besitzen dort ein Anwesen und immer mehr betuchte US-Bürger ziehen nach Montana. Auf der Flucht vor Waldbränden, wegen besserer Jobmöglichkeiten und mehr Lebensqualität. Bei den Einheimischen stößt das nicht immer auf Begeisterung. Claudia Sarre hat sich umgehört.
Auf der Hauptstraße in dem kleinen Ort Bozeman ist der Teufel los. Einheimische und Touristen flanieren über die schicke Einkaufsmeile mit Sushi-Bars, Mikrobrauereien, Edelboutiquen und Outdoor-Ausrüstern. Kein Wunder, dass die 50.000 Einwohnerstadt im Herzen Montanas boomt. Sie ist hip und obendrein umgeben von einer höchst beeindruckenden Bergkulisse, den Rocky Mountains.
Well, I think the natural beauty is just amazing. And the town sort of has a western character that people really like.
Die Schönheit der Natur hier ist einfach großartig und die Stadt hat dieses Western-Flair, das die Leute mögen, sagt Besucher Beeman aus Texas. Seit Jahren ist Montana für viele Amerikaner ein Sehnsuchtsort. Der Boom hat schon vor der Pandemie begonnen, berichtet Mark, der außerhalb von Bozeman ein Haus besitzt.
The past 5 years it's been a major growth. It's fairly diverse now. So you've got the ranchers, the fly fishermen, the skiers, the students. You get everything.
In den letzten 5 Jahren gab es ein Riesenwachstum. Seitdem ist es hier viel gemischter. Viehzüchter, Angler, Skifahrer, Studenten, alles vertreten. Dass dieser Bundesstaat sich zu einem Hotspot entwickelt hat, hat viele Gründe. Zum einen tritt man sich hier nicht auf die Füße. Auf einer Fläche, die größer ist als Deutschland, wohnt nur gut 1 Million Menschen. Zum anderen hat Montana spektakuläre Natur. Im Westen die steil aufragenden Rockies, im Osten die Weite der Prärie, dazu der Yellowstone- und Glacier-Nationalpark mit seinen Bisons, Grizzlybären und Wölfen. Überall kann man Mountainbiken, Wandern und Skifahren. Vor allem während der Pandemiejahre zogen Zehntausende Menschen hierher, auf der Suche nach Ruhe und mehr Lebensqualität, sagt Ökonomin Megan Lawson.
There's sort of this mythology about Montana, right? It calls itself the last best place.
Es gibt diesen Mythos über Montana. Der Staat nennt sich selbst den letzten besten Ort, wo es immer noch Cowboy-Kultur gibt, große, weite Landschaften mit herrlichen Aussichten, vielen Wildtieren und intakten Ökosystemen. Montana hat schon immer Leute angezogen, die das mögen.
So Montana has been drawing people who are attracted to that.
Megan Lawson ist Wirtschaftswissenschaftlerin am Forschungsinstitut Headwaters Economics in Bozeman. Viele Leute kommen auch wegen der besseren Jobmöglichkeiten, erklärt sie. Es gäbe viele Arbeitsplätze in der Tourismus- und Tech-Industrie. Außerdem seien die Lebenshaltungskosten in Montana niedriger, vor allem im Vergleich zu Großstädten wie San Francisco, New York oder Seattle.
Being that it's still relatively inexpensive, especially to folks who are coming from San Francisco or New York or Seattle.
Allerdings hat der Zustrom Konsequenzen. Mit der Wohnraumverknappung und der Inflation haben die Immobilienpreise stark angezogen, vor allem in den angesagten Orten wie Bozeman, Whitefish oder Big Sky, erklärt die Ökonomin.
Housing costs have really just skyrocketed.
Die Kosten für Wohnraum sind wirklich durch die Decke gegangen. Viele Leute wollten an einem Ort wohnen, wo mehr Platz ist. Das hatte zur Folge, dass Häuser und Wohnungen sehr teuer wurden. Nicht nur für die Reichen, sondern die Preise sind für alle gestiegen.
Heute können sich viele Alteingesessene die teuren Mieten und Immobilienpreise nicht mehr leisten. Sie müssen mehr arbeiten oder in eine kleinere bzw. billigere Bleibe ziehen. Tatsächlich hat auch die erfolgreiche Fernsehserie Yellowstone mit Kevin Costner in der Hauptrolle zur Popularität von Montana beigetragen. Die Cowboy-Serie um die zerrüttete Rancher-Familie Dutton zeichnet allerdings ein Bild, das nicht viel mit der Realität zu tun hat.
Ich habe Geschichten von Immobilienmaklern gehört, dass Leute angerufen haben und Häuser kaufen wollten, die sie im Internet gesehen hatten. Diese Leute hatten die Serie Yellowstone im Fernsehen gesehen und wollten deswegen hierher ziehen.
Auch Superreiche wie den American-Football-Spieler Tom Brady, Microsoft-Gründer Bill Gates oder Popsänger Justin Timberlake zieht es in die Berge. Sie besitzen Anwesen im mondänen und garantiert paparazzi-freien Yellowstone Club nahe Big Sky. Viele Leute mit Geld ließen sich in dem sogenannten Treasure State nieder, beklagt der Viehzüchter Jill Stockton. Das sorge bei den Einheimischen für Frustration.
Wenn man Milliardär ist, lebt man in seiner eigenen Welt. Südlich von mir haben zwei Brüder 80.000 Hektar aufgekauft. Die haben ihren eigenen Flughafen, ihre eigene Boeing, die hier einfliegt, zu ihrer Villa mit Sicherheitspersonal.
Für die alteingesessenen Montanans sind die Neuankömmlinge Segen und Fluch zugleich. Einerseits bringen sie Geld und sorgen für Umsatz, andererseits verdrängen sie die Einheimischen und die alten, gewachsenen Strukturen.
Die Fortsetzung des Filmepos über den Wüstenplaneten Dune war ein großer Erfolg. Die Filme basieren auf den Kultbüchern des verstorbenen amerikanischen Autors Frank Herbert. Was viele nicht wissen, die Inspiration dazu kam aus dem eigentlich saftig grünen US-Bundesstaat Oregon. Dort gibt es mitten zwischen Regenwäldern eine riesige, einzigartige Dünenlandschaft. Katharina Wilhelm hat sie besucht.
Unendlich weite Sandlandschaften und natürlich Sandwürmer. Der Roman Dune, erschienen 1963, beschreibt den Kampf futuristischer Völker, die alle den Planeten Dune oder Arrakis und die bewusstseinserweiternde Droge namens Spice, die sich im Sand befindet, beherrschen wollen.
Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Harkonnen seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten.
Schriftsteller Frank Herbert ließ sich zu dem Roman von einem ganz realen Kampf inspirieren, nämlich Dünen gegen die menschliche Zivilisation, wenn man so will.
The dunes were literally taking over, sweeping in to the...
Die Dünen haben hier alles verschlungen, Gärten und Bäume, erklärt Shane Gill von der US-Waldbehörde und blickt auf die Sandhügel der Dünen in Oregon, die ihn umgeben. Manche dieser Dünen sind bis zu 150 Meter hoch, also etwa so hoch wie der Kölner Dom. Der riesige Dünengürtel erstreckt sich auf einer Fläche von 130 Quadratkilometern oder 18.000 Fußballfeldern. Wenn man inmitten der Dünen steht, fühlt sich das Ganze schon an wie in einem Science-Fiction-Film. Denn eigentlich ist die Landschaft von Oregon grün, grün und grün. Doch dann durchstechen die hellgelben Sandberge diese Landschaft.
The beach grass was planted.
Um Straßen und Häuser vor den Sandbergen zu schützen, begann man, Strandgras anzupflanzen, um die Dünen im Zaum zu halten und zu stabilisieren. Das interessierte auch Frank Herbert, der 1958 in die nahegelegene Stadt Florence kam, um einen Artikel zu schreiben.
Well, Frank Herbert came to Florence in 1958 and he was going to write a freelance news story. About the use of dune grass,
erklärt Kevin Mitch von der Stadtbibliothek Florence.
And he was only here very briefly.
Es sei nur ein kurzer Besuch gewesen, aber offenbar so inspirierend, dass er stattdessen die Dune-Bücher schrieb.
The Dune books, which became the Dune movies and everything else.
Kevin Mitch zeigt stolz den Frank-Herbert-Raum der kleinen Bibliothek. Frank Herberts Tochter spendete 1990 Bücher aus dem Nachlass ihres verstorbenen Vaters.
Photographs, etchings, posters from the movie.
Rechercheliteratur, Skizzen, Filmposter und viele Übersetzungen der Dune-Reihe, die mittlerweile 23 Bücher umfasst. In einem Anhang beschreibt Herbert, wie die Bewohner des Wüstenplaneten, die Fremen, die Sandberge ebenfalls mit Gras bändigen wollen. In der Realität ist das durchaus gelungen. Zu erfolgreich, eigentlich, sagt Ranger Gill. Das Sandgras hält den frischen Sand vom Meer zurück. Damit hat sich hier langsam auch Erde angehäuft. Büsche sind gewachsen und dann sind hier ganze Wälder entstanden.
Growing expansive forest.
Dabei sind die Sandberge selbst eine Attraktion geworden. Für Wanderer, Kinder surfen hier auf Brettern die Dünen hinab und in manchen Teilen darf man mit speziellen Fahrzeugen auch durch die Dünen fahren. Jetzt heißt es also, die Dünen vor dem Gras retten. Das wird teilweise per Hand ausgerupft, manchmal auch abgebrannt, sagt Biologe Keegan Benson von der US-Waldbehörde.
I do a lot of hand pulling on some of these weeds and grasses and spot burning.
Der Schutz der Dünen ist allerdings schwierig, denn einerseits sind da bedrohte Vogelarten wie der Snowy Plover, der den Sand braucht, um seine Eier abzulegen. Andererseits hat sich hier auch ein Marder in den Wäldern eingenistet, auch der ist bedroht.
And now they live in the same spot and they both have protections under the Endangered Species Act.
Und beide super niedlich, fügt Biologe Benson hinzu.
And are both super cute.
Ein Dilemma für die Naturschützer, die eine Balance finden müssen, um beide Tierarten zu schützen. Nur eines scheint klar, lässt man das vom Menschen einst angepflanzte Gras weiter wachsen, dann würden die Dünen bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden.
They figured that the dunes would, as we know it, stop to exist by the end of the century, pretty much.
Und nur noch in den Büchern und Filmen, inspiriert von Frank Herbert, weiterleben.
Wir reisen weiter Richtung Osten nach New York City. Auch eine Filmkulisse und oft gesehen. Es dampft. Besonders an trüben Regentagen steigen die Schwaden aus allen Rohren, aus Gullis und den orange-weißen Zylindern, die überall aus den Straßen ragen. Besucher der Stadt stehen oft ängstlich davor und fragen, warum? Die Antwort ist völlig harmlos, sagt Antje Passenheim.
What the fuck is happening here? What is coming out of the ground?
Was passiert denn hier zum Teufel? Was dampft denn so? Fragt nicht nur Musiker Tom McGovern in einem vielgeklickten New York-Dampf-Video auf Instagram, auch viele New York-Besucher rätseln.
For what? I don't know. I don't know. For what?
I believe something in the subway.
Vielleicht irgendwas aus der U-Bahn.
Of course it's unhealthy. You don't see what it's doing to the air?
Das kann doch nicht gesund sein. Warum nur dampft die Stadt so ab? In den Straßenschluchten Manhattans, aus Gullideckeln, Asphaltritzen und vor allem durch die ikonischen orange-weiß gestreiften Zylinder, die in kaum einem New York-Film fehlen.
Ja, yeah, I mean, it's iconic.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon viele Fotos davon gemacht, weil es was Besonderes ist.
Und Stefanie aus Berlin hat sogar die Antwort.
Ich glaube, damit werden die Wohnungen beheizt und ist noch so ein altes System. Richtig?
Richtig, sagt Frank Cuomo vom New Yorker Stromanbieter Con Edison.
And the stack is a good sign.
So ein Zylinder bedeutet was Gutes. Die New Yorker betrachten sie als Teil der Stadt. So wie Bagels, Yellow Caps und Cheesecake. Cuomo muss es wissen, er ist sozusagen der Chef-Dampfmacher im System.
And I'm the General Manager, in Steam Operations.
Der General Manager aller Dampfangelegenheiten bei ConEd ist Herr über ein 170 Kilometer langes Rohrsystem unter der Erde. Und das transportiert Wasserdampf in Gebäude und Haushalte, die damit heizen oder kühlen.
There are steam production facilities.
Über die ganze Stadt verteilt gibt es Anlagen, die Dampf und teilweise auch Strom produzieren. Und von da wird der Dampf an unsere Kunden transportiert.
That steam is routed to our customers.
Das Dampfsystem unter Manhattan gibt es schon seit 1882. Bis heute läuft es fast unverändert. Es versorgt rund 1600 Gebäude in der Stadt mit Wasserdampf zum Temperaturregeln. Vom Empire State Building über die Vereinten Nationen bis hin zu Teilen des neuen One World Trade Centers. Alle sind on steam. Und manchmal muss eben Dampf raus, verrät Cuomo. Das kann ein Leck im System sein, das dann geflickt werden muss. Oder wenn unsere Dampfleitungen mit Wasser in Kontakt kommen. Die Dampfleitungen sind über 200 Grad Celsius heiß. Abwasser oder Regenwasser verdampft dann sofort und kommt als Wolke irgendwo aus der Straße oder aus dem Bürgersteig. Oder eben aus den Zylindern. Sie sorgen dafür, dass die aufsteigenden Wolken Autofahrer nicht behindern oder dass sich keine Fußgänger verbrühen. Denn das Wasser, das den Dampf erzeugt, das sei zwar so sauber wie aus der Leitung, sagt ConEd, doch der Dampf kann sehr heiß sein. Die berühmten Zylinder haben also eine Schutzfunktion. Und nicht nur dafür lieben sie, nicht nur die New Yorker, sagt Dampfbändiger Cuomo. Immer wieder kommen Filmproduktionsfirmen, die sie von uns kaufen oder leihen wollen. Ob in Taxi Driver, Succession oder Ghostbusters, Cuomo weiß. Seine Zylinder sind weltberühmt.
Darüber, wer tatsächlich der Erfinder der Eiswaffel war, ranken sich viele Geschichten. Die New Yorker sind sich aber sicher. Das Patent für die Tütenherstellung wurde 1903 an den italienischen Einwanderer Italo Marchioni erteilt. Er war Straßenverkäufer an der Wall Street, wo er Zitroneneis von einem Handwagen verkaufte. Antje Passenheim hat sich auf Spurensuche begeben.
Es ist dieser Biss, der verzaubert. Und den Mr. Softie gerade wieder durch Central Park und Co. bringt, während alle vor ihr dahinschmelzen. Die Eistüte.
I love the chocolate with peanuts.
I am a old school waffle cone.
Recommend Nutella cone.
In allen Formen und Farben, ob getränkt in Schoko, Koko, Nutella oder Karamell.
A waffle cone dipped in chocolate with rainbow sprinkles.
Die Eistüte in ihrer ganzen Schönheit. Eisboss Neil vom Kultladen E-Mac & Bolio steht schwärmend vor seinem Waffelsortiment.
Is our Rice Krispie Treat Cone, which is
da lacht bunt und sehr gesund der Rice Krispie Treat Cone aus der Auslage. Eine Tüte mit süßem Reiswaffelkragen oder die Marshmallow-Waffel mit fruchtigen Blasen.
Then we do like it's a marshmallow with fruity pebbles.
Die Eiscreme in seinem Laden, die sei schon toll, aber die Waffeln, ein wahres Vergnügen. Und noch besser, es stammt aus New York. Das behaupten zumindest die einschlägigen New Yorker Archive. Und die Wahrheit stammt aus einem Zeitungsartikel, der bei der Hoboken Historical Society in New Jersey liegt. Demnach beginnt die Geschichte des New Yorker Hörnchens an der Wall Street vor über 120 Jahren. Ein italienischer Einwanderer verkauft dort Zitroneneis vom Handkarren an Makler und Laufburschen. Um die Portionen zu überreichen, benutzen die sogenannten Hokey-Pokey-Männer gern kleine Whiskygläser, die verschwinden andauernd und sie zerbrechen. Italo Marchioni ist es leid. Er bringt die Idee des Eishörnchens aus seiner Heimat nach Manhattan und er erfindet eine Maschine, um sie zu backen. Eine Eistütengeschichte von vielen, weiß auch Lebensmittelhistorikerin Casey Highsmith vom Moffat Museum für Essen und Trinken in New York. Das Konzept der essbaren, kegelförmigen Waffel geht Jahrhunderte zurück. Sie waren mit Eis oder mit anderen Süßigkeiten gefüllt. Aber als sich dann im 19. Jahrhundert die Kochbücher verbreitet haben, da gab es für diese geformten Waffeln immer mehr Rezepte. Marchioni probiert seine eigenen Rezepte aus. 1903 lässt er sich seine Maschine patentieren. Etwas später lässt er die Hörnchen auf die Straße. Expandiert auf 45 Eiswagen und öffnet schließlich eine Waffelbäckerei in New Jersey. Der Eistütenmarkt hat tatsächlich in den späten 1800er Jahren an Tempo aufgenommen, dank italienischer Einwanderer, die Eis auf den Straßen in New York verkauft haben. Es sei also auf keinen Fall verkehrt, zumindest eine Geschichte der Eistüte nach New York zu verlegen. Ob es nun ein Erfinder oder mehrere sind, darüber lasse sich streiten, sagt Casey Highsmith, oder stillschweigend in eine Waffel beißen.
Wenn es in den USA ans Trinkgeld geht, mussten Europäer schon immer schlucken. In New York nimmt das Tipping allerdings Formen an, die auch die Einheimischen ärgern. Antje Passenheim hat mit einigen gesprochen.
I take the cookie and the Kaffee Latte.
Ein Cookie und ein Kaffee Latte. Knapp $9 würde das kosten. In einem Café in Brooklyn werden daraus 12. Inklusive Steuern, Trinkgeld und 5%, die auf der Rechnung ausgewiesen sind als Living Wage, als Lebenshaltungslohn. Der Kunde wundert sich. Das sei eine kleine Zulage für die, die ohne Kundenkontakt in der Küche arbeiten würden, erklärt der Mann hinterm Tresen, weil die ja sonst nichts vom Trinkgeld abbekommen würden und trotzdem ihre hohen Ausgaben hätten. Ein Argument von vielen, mit denen einige New Yorker Lokale und Läden seit Corona-Pandemie und Inflation die Kosten auf die Kundschaft abwälzen, sagt der New Yorker Hipster-Knigge Thomas Farley alias Mr. Manners.
These requests for tips have become
Diese Trinkgeldforderungen sind so hoch geworden, dass ich nicht von einer Tippflation rede, sondern von einer Tipp-Invasion. Nicht nur reichen die vorgeschlagenen Trinkgeldmargen in Restaurants, Taxen, Friseursalons inzwischen von 20-30%. Tipp werde jetzt überall in Bereichen verlangt, in denen sich Kunden das nicht hätten träumen lassen. Wenn du zum Beispiel zum Taylor Swift-Konzert gehst und dir ein T-Shirt kaufst, dann wirst du unter Umständen nach Trinkgeld für den Verkäufer gefragt, der dir das Shirt nach vorne holt.
Off the back wall of the concession booth.
Sogar der Zahlautomat in der Selbstparkergarage hält höflich die Hand auf. Ein Tipp für das Personal hinter den Kulissen. Ein New Yorker hat den Kaffee auf, als er ein Lokal verlässt. Hat er ein Trinkgeld bezahlt?
I did not.
Weil das auch ohne Tipp schon teuer genug ist.
It's expensive enough as it is without the tip.
Eine Kundin sieht das anders.
Well, they're still making it, you know, making the coffee for
weil
me.
Sie doch schließlich den Kaffee für mich machen. Doch nicht immer landet das gesamte Trinkgeld beim Personal. Manchmal behalte sich der Restaurantbesitzer auch etwas ein. Seit der Corona-Pandemie haben die New Yorker Lokale die Preise für ihre Gerichte nach Statistiken im Schnitt um 30% angehoben. Den Angestellten hingegen zahlen sie oft nicht den Mindestlohn. Ihnen bleiben ein paar Dollar plus das eingenommene Trinkgeld, weiß ein Restaurantgast. Das fühlt sich ein wenig ungeschickt an, aber ich gebe trotzdem großzügig Trinkgeld. Ich weigere mich nur, das über ein elektronisches Tablet zu machen. An den Zahlcomputern verdienen auch die Betreiber selbst, sagt Verhaltenscoach Mr. Manners. Sie haben also größtes Interesse daran, dass die Kundschaft mit Kreditkarte bezahlt und dass ein Tipp großzügig ausfällt. Schon allein, weil sonst das Gewissen drückt. Dafür gibt es sogar einen Ausdruck.
It's called guilt tipping.
Geben aus Schuldgefühl. Früher war es so, dass du das anonym gemacht hast, vielleicht $1 oder $2 in ein Glas gesteckt hast, während die Person, die dich bedient hat, gerade beschäftigt war. Heute drückst du auf einen für alle sichtbaren Bildschirm. Die New Yorker schlucken, die Mitarbeitenden im Service stöhnen. Sie sprechen von der Tipp-Fatigue, der Trinkgeldmüdigkeit. Eine Kundin hat für sich den Mittelweg gefunden. Es fühlt sich besser an, wenn ich Leute, die mir gegenüberstehen, tippe. Aber wenn ich über die App bezahle und keinen sehe, dann nicht.
Zum Schluss noch ein kurzer Abstecher nach Kalifornien. Dort hat die Burgerkette In-N-Out ein Jubiläum gefeiert. Das Besondere an dieser Kette: im allerersten Laden konnte man zum ersten Mal aus dem Auto per Sprechanlage bestellen. Andreas Hein hat der kultigen Burgerkette in Los Angeles einen Besuch abgestattet.
Die größten kalifornischen Träume beginnen oft in einer Garage. Auch dieser. Vor 75 Jahren machen Harry Snyder und seine Frau Esther einen kleinen Burgerstand auf. Damit die Kunden schneller bedient werden können, ohne ihr Auto zu verlassen, erfindet Harry in seiner Garage eine Sprechanlage und damit das Prinzip Fast Food Drive-Thru, das bis heute genauso funktioniert. Scheibe runter und über die Sprechanlage bestellen.
How are you? What can I start for you today?
Can I have a double-double with fries and a Coke?
In-N-Out Burger ist seit jeher ein Familienbetrieb, inzwischen auf 380 Filialen gewachsen, aber ein Winzling im Vergleich zu den großen Ketten mit tausenden Restaurants. Ein Markenzeichen ist die recht kleine Auswahl. Hamburger, Cheeseburger und der Hausburger namens Double Double, also von allem das Doppelte. Dazu Pommes und Limo, Cola oder Milchshake, kaum mehr steht auf der Speisekarte.
Es ist cool, kleine Karte und ist irgendwas typisch Amerikanisches, gell?
Über dieses typisch Amerikanische, also diesen Burgerladen der Drive-In-Erfinder, freut sich auch Kevin aus Kassel. Genau deshalb steht ein Besuch bei In-N-Out Burger auf seiner To-Do-Liste für den Kalifornien-Urlaub. Und zwar in der wohl bekanntesten Filiale, jener an der Rückseite des Flughafens mit Blick auf das Rollfeld.
Die Familie ist das erste Mal da und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich zeige Ihnen mal gerade auch so als Spot hier mit dem Flughafen. Das ist der Grund quasi, warum wir jetzt hier sind, ja.
Dass es einen Kult um diese Kette gibt, liegt auch an ein paar offenen Geheimnissen. Versteckte Hinweise auf Bibelverse im unteren Innenrand der Pappbecher. Außerdem sind neben den Restaurants oft zwei Palmen so schräg eingepflanzt, dass sie ein X formen. Und es gibt einen, inzwischen nicht mehr ganz so geheimen, Bestellcode.
Is it possible to get the fries animal style?
Yes, can you see that?
Animal style. Im Falle der Pommes heißt das Käse obendrauf, Soße und gegrillte Zwiebeln. Und am Ende der Bestellung die entscheidende Frage. Im Auto essen? Das gehört zum Kult der Kette genauso dazu. Dann kommt das Ganze nämlich auf einem Papptablett für den Schoß. Auch Urlauber Marcel ist dem Kult erlegen.
Die sind echt gut und schmecken auch sehr gut. Und die Burger sind auch irgendwie anders, schmecken irgendwie ein bisschen handgemachter, nicht so fettig. Ja, das ist ganz cool.
Nun, das mit dem weniger fettig ist Ansichtssache. Am Ende bleibt's ein Burger. Aber von genau diesen Geschichten, die Kunden über Handgemachtes und Pommes erzählen, profitiert die Burgerkette. Viel Geld für Werbung gibt sie nämlich nicht aus. Das meiste ist voller Mund zu voller Mund-Propaganda.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.